Jawohl, guten Morgen nochmal offiziell jetzt hier. Kann mich jeder gut verstehen. So, manch einen erkenne ich nicht. Viktor?
Genau.
Giesbrecht, genau, den kenne ich vom Fußball. Die Tabea und Vera sind da. Schön, sehr, sehr gut. Besucher, leider kenne ich euch persönlich nicht. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja, interessant. Ich freue mich immer, neue Gesichter zu sehen, auch wenn das ein Lappen dazwischen ist, klar. Aber das ist wiederum im Vergleich zu dem Thema, was wir heute anschneiden wollen, ein kleines Problem, wirklich ein kleines Problem. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, als ich in eurem Alter war, gerade die Jugendlichen, da habe ich jeden Prediger verabscheut, der über die Endzeit redet. Ich habe jeden, der irgendwas von Offenbarung vorlesen will, einfach nur gedacht, nein, bloß nicht. Warum? Natürlich, wenn man dann vielleicht auch in einem Zeitpunkt des Lebens steckt, wo man auf gar keinen Fall möchte, dass Jesus wiederkommt. Man hat zigtausend Pläne. Und auf der anderen Seite ist man auch gar nicht vielleicht vorbereitet, dass Jesus wiederkommt. Ja, David hat mich heute Morgen hier angehubt, wo ich gefahren bin. Und dann sagt er zu mir noch, ich war vielleicht selber nervös, weil ich so langsam gefahren bin. Und das spielt er hier voll das Tempo. Jetzt weiß ich auch, warum er nicht auf der Straße langsam fahren kann. Der ist, glaube ich, ziemlich gespannt, dass Jesus wiederkommt, oder? Ja, David freut sich. Ja, es ist interessant, dass wir manchmal Tage haben, wo wir uns wirklich freuen, dass alles zu Ende geht. Dann gibt es Tage, wo man wirklich einen guten Lauf hat und dann sagt man, boah, jetzt kann es so weitergeben, jetzt kann es so weitergehen. Wer von euch hofft, dass Jesus dieses Jahr wiederkommt? Stark. Könnt ihr mir noch ein bisschen Geld leihen? Kriegt er im Himmel wieder. Ja, interessant. Ne? Also das, was man glaubt und das, was man macht, das sollte zusammenhängen, ist aber schwer zu unterscheiden, weil wir nicht wissen, wann kommt Jesus wieder. Das ist das große Dilemma. Die Spannung ist einerseits so groß, dass er jeden Tag wiederkommen könnte. Auf der anderen Seite haben wir Verantwortung, Pläne. Wir müssen uns um unsere Dinge kümmern, die Gott uns hier schenkt. Wir müssen sie in Schuss halten. Das kostet Zeit und wissen nicht, lohnt es sich. Bei mir ist das immer der Fall. Ich sage zu meiner Frau, lohnt es sich noch aufzuräumen oder Rasen zu mähen? Und dann sagte ich zum Pastor mal, am besten, wir räumen auf, wenn Jesus wiederkommt und er uns nicht findet in dem Chaos. Das ist auch dann auch ziemlich ärgerlich. Ja, so viel erstmal zur Einleitung. Wer weiß noch, was wir letzte Woche hier als Thema hatten? Kinder, weiß das noch jemand? Und wir setzen da heute wirklich nahtlos an, wenn Edi die Präsentation anschmeißt. Dann wird das vielleicht klar. Der Jason macht das, genau. Also die Frage konkret heute, es wird im Laufe des Themas ein bisschen deutlicher. Google hat das, kannst du eingeben, was kommt, und dann kannst du mal selber eingeben, was kommt. Die Menschen wollen wissen, was kommt, und ich denke mal, wir fangen erstmal an bei dem Thema von letzte Woche. Und das war eine Station, die Willi letzte Woche ganz gut beschrieben hat. Können wir uns ganz plastisch vorstellen, da macht Paulus seine Missionsreise. Das ist eine ganz kurze Übersicht auf der Hinreise. Und da hatten wir eine Station, wo es um ein Wunder ging. Ja, da waren zwei Leute in, so jetzt müsste das zu sehen sein, in Philippi, der Kerkermeister. Wir erinnern uns, die beiden, Paulus und Silas, waren gefangen in so einem Holzblock. Und jetzt kann man denken, wow, die sind lost, ja, sagt man heute als Jugendlicher. Die haben eine Situation, wo sie nichts machen müssen, nichts können. Und was machen die? Die singen, die beten und die loben Gott, das Gefängnis stürzt zusammen. Und die beiden sind frei und gehen dann zur nächsten Stadt. Und da setzt heute die Predigt einfach an. Eine Stadt, die ungefähr 140 Kilometer weiter ist. Und zwar, das ist die Stadt, müsste man zu sehen sein, Thessaloniki. Das ist eine Stadt in Griechenland. Und sie, Paulus, Silas und Timotheus, sind in der Stadt. Und was machen die? Die machen an drei Samstagen in Folge, drei Sabbate im jüdischen Kalender, predigen sie das Wort Gottes. Also knapp drei, vier Wochen sind sie da, haben sehr, sehr viel machen können. Die Menschen bekehren sich, vornehme Menschen. Und sie haben gleich ein Problem. Die Stimmung kippt. Es werden einige verhaftet von den Leuten, die da halt das Ganze mit den Brüdern vorbereiten. Sie werden verhaftet und man schickt dann Paulus, Silas und Timotheus weg und sagt, es ist zu gefährlich, geht lieber in die nächste Stadt. Das machen die. Sie ziehen weiter zu den Beröa, machen genau da weiter, wo sie in Thessaloniki aufgehört haben und predigen dort das Gottes Wort. Und es dauert gar nicht lange, da kriegen die Menschen in Thessaloniki mit und sagen, hör mal, die machen in Beröa weiter, also das kann doch nicht wahr sein. Und die machen sich die Mühe und ziehen dann 540 Kilometer weiter hinterher und machen dann wieder einen Aufstand. Ist ganz klar, und das ist eine ganz klare Sache, die wir heute noch erkennen, und Olaf Latzl ist unser Vorbild, ganz klar. Verteilst du Gottes Wort, kriegst du Probleme. Ist völlig normal. Und in Beröa das Gleiche, die greifen oder die wollen die wieder in Bedrängnis bringen, und die Leute sagen da vor Ort: Paulus, zieh weiter. Und Paulus macht das und er zieht weiter nach Korinth. Den Timotheus lässt er in Beröa zurück. Paulus geht nach Athen. Wir kennen die Geschichte in Athen, wo er von den Menschen, von dem Areopag spricht, ist aber nicht Kern der Botschaft heute. Bevor er nach Korinth fährt, sagt er zu Timotheus: Geh zurück nach Thessalonik und schau nach, wie es um die Gemeinde, die eben gerade das Wort Gottes aufgenommen haben, wie es um die steht. Er wusste, sie bleiben ja in der Verfolgung, während er weggeht. Und er sagt: Geh zurück und berichte, was da passiert. Und wer dann in Korinth bleibt, für den Zeitraum von ungefähr 1,5 Jahren, schreibt er den Brief an den Thessalonicher, den ersten, ein Jahr später, in einem Jahr den zweiten Brief. Und das ist der Schwerpunkt des Briefes. Und gerade im ersten Brief, er will die gerade gläubig gewordenen Menschen ermutigen, er will denen sagen: Bleibt in den Grundfesten des Evangeliums, das, was ihr gehört habt, bleibt dabei, habt Mut. Er ruft sie auf zur Nachfolge als Heilige. Ihr müsst euch vorstellen, das waren Griechen, das waren schlaue, philosophisch geprägte Menschen. Und jetzt kommt irgendjemand aus den Juden dahin und sagt, dass Tote auferstehen, was absolut krass ist in der damaligen intellektuellen Welt. Ist heute noch ziemlich krass, wenn man das verbreiten möchte. Aber diese Menschen haben Schwierigkeiten, sie werden von den eigenen Leuten ausgestoßen, von den Juden angegriffen. Einige sind gestorben, jetzt weiß ich nicht, ob es aufgrund der Verfolgung passiert ist, aber diese Menschen waren in Sorge. Was ist mit den Toten, die jetzt gestorben sind? Wir haben uns bekehrt, sehen wir die Menschen irgendwann wieder? Ganz banale Dinge. Für uns als Christen klar, für Menschen, die es nicht kennen und sich bekehren, fragen sich schon, was ist mit den Toten? Ist auch vielleicht für uns ein Ansporn, nicht aufzuhören, Gas zu geben, denn wenn Menschen gestorben sind, haben sie keine Entscheidungsgewalt mehr. Also wir sind aufgefordert, vorher aktiv zu sein. Und was noch so spannend ist bei den beiden Briefen, in jedem Kapitel schreibt Paulus an die Menschen, dass Jesus wiederkommen wird. Ja, es ist ein sehr interessanter Bericht, den Paulus da schreibt, dass Jesus wiederkommen wird. Im ersten Brief ist der Schwerpunkt der Tag Christi, also die Rückkehr Jesu in der Luft, um seine Gemeinde, seine wahren Gläubigen abzuholen. Der zweite Brief, schwerpunktmäßig, geht es um die Wiederkunft Christi hier auf die Erde, um Gericht zu üben. Ja, es sind zwei verschiedene Ereignisse und das hat er hier klargestellt. Und aufgrund der massiven Verfolgung, die die Thessalonicher erlebt haben, kamen sie jetzt irgendwie in Straucheln. Sie waren bestürzt. Es war vermutlich, oder vermutet man, auch das Gerücht, dass dann in die Welt gesetzt worden ist, dass der Tag des Herrn wiederkommt. Und sie haben gedacht: Moment, das kann nicht sein. Es muss doch erst Jesu Wiederkunft passieren. Und die konnten das nicht in die Reihe bringen. Und das ist auch für uns ganz wichtig zu verstehen. Es gibt zwei Dinge. Einmal der Tag Christi, das ist das Ereignis, auf das wir alle hoffentlich, und das hat David in seinem Lied bezeugt, wir warten, dass Jesus wiederkommt, betrifft alle, die jetzt an ihn glauben. Und der Tag des Herrn ist das Ereignis, nicht zwingend ein Moment, aber eine Periode von Gerichten, von Ereignissen historisch, wo Gott wiederkommt auf diese Erde. Und das Tier, den Antichristen, den Weltherrscher, werden auch später darauf stehen bleiben, vernichten wird. Und diese Menschen, die damals in der Verfolgung waren, die haben gedacht: Mensch, es ist doch schon so krass, wir leiden hier, wir haben Probleme. Ist Jesus nicht wiedergekommen oder kommt er noch? Er muss uns jetzt befreien. Und das stellt Paulus in den Briefen klar und erklärt, wie das genau abläuft. Diese Ereignisse, diese zwei Dinge sind enorm wichtig, denn wir als Christen leben für den ersten Tag. Das ist ganz wichtig. Wir warten, dass Jesus wiederkommt. Und so soll auch unser Leben hier auf der Erde bestimmt sein. Paulus beschreibt den ersten Tag wie folgt. Ich hoffe, man kann das erkennen. 1. Thessalonicher 4, 14 bis 17. Oder ich fange auf 13 an, sagt Paulus: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, also die Verstorbenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Der Tag Christi, Jesus kommt, und im Endeffekt hat der Peter, so traurig es die gerade Moment haben, der wird sogar noch vor uns Lebenden Jesus begegnen. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn alle Friedhöfer mit den ganzen Gläubigen, ich kann mir das nicht vorstellen, ich weiß es nicht, ist alles noch in Zukunft. Aber was, wenn die Bibel das sagt, dann hat das Hand und Fuß. Wenn die Toten auferstehen und alle Gläubigen, ich rede jetzt nicht von Leuten, die irgendwo in einem Kirchenbuch eingetragen sind, von Leuten, die immer nur sonntags fromm irgendwo hingehen, die dreimal am Tag beten oder fünfmal oder spenden. Es ist entscheidend, ob du eine Beziehung zu Jesus Christus hast. Dann hat der Tag Christi für dich eine Bedeutung. Wenn nicht, dann wirst du auf den Tag des Herrn warten. Kurz zusammengefasst, der Tag Christi, ein ziemlich schnelles Ereignis. Das werden auch die Menschen um uns herum nur mitkriegen, wenn die Gläubigen weg sind. Die werden sich schon Gedanken machen müssen. Und es wird auch eine Erklärung geben von Menschen, die übrig bleiben, so wie es ja heute für alles von irgendwelchen Regierungen Erklärungen gibt, was um uns herum passiert. Und die Menschen sind bereit, alles zu glauben. Der Tag des Herrn, eine Ereigniszeit, nicht zwingend ein kurzer Augenblick. Das schreibt die Offenbarung ganz genau. Und ich möchte gerne den Tag des Herrn auch mal kurz vorlesen, was beschrieben wird. Und Paulus schreibt das ja. Das heißt, es ist wichtig, dass die Gemeinde das erfährt, obwohl sie nicht dabei ist, aber es ist ihm wichtig. Das ist der Tag des Herrn, der beginnt im zweiten Brief, das ist der Kapitel 2, von 1 bis 12. Ist ein längerer Abschnitt. Ich werde nachher auf die einzelnen Verse noch mal kurz zu sprechen kommen, aber wenn auch irgendwo Fragen entstehen, und ich habe die Weisheit nicht für mich gepachtet, das ist alles nur Stückwerk, aber ich mache euch Mut, so wie die Gemeinde. Sie waren auf der Suche, und man kann heute in Google alles eingeben, man kommt zum Ziel, wenn man auf der Suche ist. Und ich mache euch nur Mut, macht euch auf die Suche, denn gerade diese Themen fragen Menschen an. Und wenn wir nicht vorbereitet sind, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen, kommen wir erstmal nicht weiter. Wir müssen es wissen, damit wir Menschen am Tag Christi mitnehmen können. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christi schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes
und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Und wenn Gott wiederkommen wird am Tag des Herrn, wird er denjenigen, der für das ganze Chaos danach verantwortlich ist, zur Rechenschaft ziehen. Die Bibel beschreibt das als der Gesetzlose in Offenbarung, als das Tier, das Wunder tut, das Macht ausübt, und Gott wird diesen vernichten. Er wird zusammen mit einem Propheten die Menschen verführen. Er wird ihnen Lügen offenbaren und die Menschen glauben jeder Lüge. Und aktuell, jetzt, ich weiß nicht, was nächstes Jahr kommt, ich weiß nicht, was übernächstes Jahr kommt, aber aktuell ist die Lüge oder die große Hoffnung, worauf die Menschen sich stürzt: hoffentlich gibt es bald einen Impfstoff und wir werden niemals sterben. Ja, das Gefühl habe ich, wenn ich die ganzen Medien durchforste, es muss nur ein Impfstoff kommen und wir werden Gott sei Dank ewig leben. Es ist eine Lüge, hat Thomas in der Anbetung ganz klar gesagt: es kommt Tag X und wir werden sterben. Egal wie viele Dosen du dir spritzt, völlig wurscht. Temporär ist es vielleicht gut, aber am Ende wirst du sterben. Die Bezeichnung Tier, ich weiß nicht, ich lese das mal in Offenbarung, ich glaube, ich habe die Folie da mit drin. Offenbarung 19, 20, 21 beschreibt diesen einen Vers, wenn Gott wiederkommt. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht. Und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Menschen, die den Tag Christi verpasst haben, werden erst recht dem Teufel glauben, dem Tier, der den Menschen alles erzählt, und die Menschen brauchen eine Hoffnung, sie trauen der Lüge, und die Strafe wird folgen am Tag des Herrn, wo Menschen wie Schafe in die Irre geführt worden sind und erwachen werden, wenn es zu spät ist. Es gibt diese zwei Dinge, die müssen wir als Christen auseinanderhalten. Und Paulus schreibt an seine Brüder und sagt: macht euch nicht die Sorgen, wir leben für den Tag, wir sind nicht für die Nacht geschaffen. Wenn man den ersten Brief weiterliest oder auch den zweiten, dann kommt das ganz klar rüber, dass die, die in der Nacht sind, die wird es ereilen, da kommt der Herr wie ein Dieb in der Nacht. Wir, die wir für den Tag leben, wir werden errettet vor dem kommenden Zorn. Es gibt viele Meinungen, ich bin mir dessen bewusst, wann kommt Jesus wieder, werden wir einen Teil davon miterleben oder auch nicht, der Katastrophen, die in dem Buch beschrieben sind. Für mich persönlich ist es ganz klar, ich habe eine Frist hier auf der Erde. Ich versuche, Menschen zu erreichen, weil wir Konsequenzen haben. Wir werden zur Rechenschaft gezogen vor Gott, warum wir nicht das und das gemacht haben. Oder auch für jedes Wort, was wir gesprochen haben. Ich habe mal nachgeschaut, wie viele Wörter wir alleine sprechen. Hat jemand eine grobe Ahnung, wie viel wir so im Leben an Wörtern sprechen? Wie viel? Ein Tipp. Es waren circa, je nachdem, je nach Mensch, 300 bis 500 Büchern, a 300 Seiten, die wir, wenn ich es nicht vertauscht habe. Ein Kind, das bis zwei Jahren die Sprache lernt, wird von seinen Eltern und Freunden, Verwandten zugetextet mit ungefähr 30 Millionen Wörtern. Wie das arme Kind zugetextet. Kinder, es tut mir leid, dass ich... Ja, und wenn uns das bewusst wird, was wir am Tag machen, und Jesus sagt, wir werden für jedes Wort Rechenschaft geben, dann hat das eine Bedeutung für uns. Was machen wir mit unseren Energie, mit unserer Zeit, mit unseren Worten, mit unseren Gaben? Das Gute ist, wir werden von Gott nicht verurteilt, sondern werden nur, ich sag mal, beurteilt. Und ich habe mich die Frage gestellt, wenn ich das lese, warum muss ich als Christ wissen, was danach passiert, wenn ich eigentlich weg bin? Warum interessiert mich das? Was haben wir mit dem Tag des Herrn gemeinsam, wenn wir doch gar nicht dafür bestimmt sind, sondern wir sind bestimmt, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Er holt uns Feuer ab. Es ist einerseits wichtig, zum einen, die Thessalonicher haben aktiv Verfolgung erlebt. Sie wollten es wissen. Paulus hat das geschrieben, schon um die zu trösten. Für uns ist wichtig, wenn wir wissen, was danach passiert, können wir die Geschichte besser einordnen. Und wenn du weißt, dass die Menschen, denen du nichts von Gott erzählst, wenn diese Menschen verloren gehen, dann muss es dich sensibel machen, deine Zeit und deine Prioritäten zu überprüfen. Ich habe ein Statement von einem gelesen, der an Gott nicht gläubig war. Ich habe den Namen leider vergessen. Ich kenne auch nicht den gesamten Wortlaut, aber inhaltlich sagt er, und ich sage es bei meinen Worten ein bisschen überspitzt, wie asozial müssen Christen sein, wenn sie wissen, dass diese Menschen auf ewig verloren gehen und wir sagen es ihnen nicht. Wie asozial musst du sein? Ich rede das zu mir, nicht zu dir, zu mir. Deswegen ist es wichtig zu wissen, was passiert, um uns jeden Tag zu überprüfen. Also warum ist es Gott wichtig, die Dinge zu hinterlassen, die den Zeitraum betreffen, wenn wir nicht mehr da sind? Nun, ganz klar ist, leben Menschen nach uns wieder weiter, die den Tag Christi verpasst haben, den betrifft das sehr wohl. Diese Menschen werden sich auch bekehren können, nur es wird ungleich schwerer sein. Und das werden wir gleich nochmal in einigen Versen konkret beleuchten. Und wir können die Absicht Gottes verstehen, was das ihnen gekostet hat, dieses Problem zu lösen. Wenn wir auch nochmal betrachten. Gehen wir nochmal konkret in Kapitel 2 rein, des zweiten Briefes. Die Situation der Verfolgung hat diese Menschen dazu bewegt, sich Gedanken zu machen. Was passiert hier? Habe ich hier was verpasst? Müsste Gott nicht eigentlich jetzt schon kommen und uns rausholen? Und es ist logisch, wenn wir ein Problem haben, dann beschäftigen wir uns mit den Fragen, um dieses Problem zu lösen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, und ich bin sicher, dass ihr die gleichen Schwierigkeiten habt oder Herausforderungen habt, wie wir auch, wie jeder andere auf der Arbeit. Menschen sehen, was gerade medial aufgetischt wird, und sie fragen sich, was passiert hier eigentlich? Nicht alle. Viele Menschen sind froh, wenn Dr. Drosten seine Arbeiten macht und die warten drauf. Aber es gibt Menschen, die fragen sich schon, was kommt, wenn ich meinen Job verliere, wenn immer das ganze Geld weg ist, was passiert? Und wenn Situationen uns betreffen, dann kommen wir automatisch zu den richtigen Fragen. Ist doch logisch, ich kann nicht einfach abhauen, wenn ich meinen Job verliere. Ich muss mir die Frage stellen, was mache ich morgen, was esse ich heute Abend? Für die Kinder ein ganz einfaches Beispiel, das mache ich mit meinen Kindern ganz gerne. Ich gebe denen 1 Euro und sie gehen in den Kiosk und müssen sich entscheiden, was sie für 1 Euro kaufen. Meistens ist es so, dass alles, was man kaufen möchte, größer ist als 1 Euro. Viele Kleinigkeiten sind unter 1 Euro, aber in Summe kann ich nur 1 Euro ausgeben. Und so eine Zeit im Kiosk besucht, die kann sich ziemlich lange strecken. Ich habe nur 1 Euro. Ja, mittlerweile wissen die Kinder schon, was man dafür holen kann. Für die Erwachsenen ein bisschen konkreter. Du willst morgen dein Haus streichen, planst du alles, kommst von der Arbeit nach Hause, dann kommt der Befund vom Arzt, du hast Krebs im Endstadium. Also ich wäre überrascht, wenn einer nochmal abends anfangen würde, sein Haus zu streichen. Wäre ich überrascht. Man wird gezwungen, die Prioritäten zu setzen. Deswegen schreibt Paulus uns ausführlich, stellvertretend an die Gemeinde, und wir sind gemeint. Und ich habe mir mal die Frage bei Google einfach angegeben, deswegen auch die Frage, habt ihr vielleicht schon im Status gelesen, einfach mal gucken, was kommt. Gib doch mal bei Google ein, was kommt. Das ist sehr interessant, ich kann jetzt das da nicht lesen, ich muss mich drehen. Gibst du ein, was mit dem Buchstaben K? Dann ist das Hauptproblem erstmal gelöst, was koche ich heute abends? Interessant, das geht vielleicht sogar ein bisschen tiefer, du gibst den nächsten Buchstaben ein. Gott sei Dank, der Abend ist gerettet. Was kommt im Fernsehen? Wow. Und das sind Logarithmen, die ich auf der Arbeit eingegeben habe. Auf der Arbeit gucke ich nie nach diesen Begriffen. Das heißt, das ist eine Suchmaschine, die aus der Häufigkeit der Fragestellung den wahrscheinlichsten Begriff aufführt. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich gebe mal einen Buchstaben mehr ein. Was kommt für nach? Und dann kommt sogar die Frage, was kommt nach Milliarden, kommt sogar noch vor der Frage, was kommt nach dem Tod. Ist jemand von euch Millionär? Hat jemand von euch mit der Zahl oder mit Milliarden zu tun, in welcher Form auch immer? Also ich bin froh, wenn ich weiß, was nach 100 kommt. Und das ist das Portemonnaie meistens auch schon leer. Ja, überspitzt natürlich. Wir wissen, was im Zahlenraum vorwärts geht oder was danach kommt. Aber die Frage ist doch, wie kann die Frage nach dem Tod der Frage nach Milliarden unterstellt sein? Das zeigt einfach, dass die Menschen entweder nicht die richtigen Fragen stellen oder zufrieden sind mit dem, was uns heute vorgestellt wird. Kommt der Impfstoff, bist du dein Problem los? Was kommt heute im Fernsehen? Was koche ich heute? Die Frage müsste eigentlich sein, was kommt morgen? Was kommt nach dem Tod? Oder lieber gar nichts fragen. Denn man kann sich auch geschickt ducken, man kann aus dem Weg gehen, aber die Probleme gehen nicht aus dem Weg, die Probleme haben wir. Und ich sage, wir haben es gut, keine Frage, wir müssen es hier in Deutschland nicht beschweren. Sascha und Carissa, die irgendwo im Urwald hocken, die haben ganz andere Fragen, ganz andere Probleme. Aber auch Menschen um uns herum, wir kriegen es gar nicht mehr mit, die ihren Job verloren haben, die in Depressionen stecken, die stellen sich ganz andere Fragen. Und dann kostet es Mut, auf diese Menschen zuzugehen und sagen, hör mal, was beschäftigt dich? Wir leben in unserer Blase und so lebt jeder in seiner Blase. Ich weiß nicht, wer Social Media kennt, man liest nur Nachrichten, die einen interessieren. Ich weiß nicht, wer von euch Facebook nutzt, etc. Man denkt, man hat recht mit allem, was man glaubt, weil man nur die Nachrichten liest, die man auch wirklich selber, von denen man überzeugt ist. Und das ist eine gefährliche Blase. Die Menschen, die das anders glauben, die haben auch ihre Blase. Und da braucht man sich nicht wundern, wenn man in Amerika die Situation sieht, wo man nur zwei Parteien auf einmal hat. Weil jeder überzeugt ist, das, was er liest, ist absolut richtig. Und das tut gut für uns Christen, einfach mal medientechnisch abzuschalten und zu gucken, was schreibt die Bibel. Wir haben eine Prophezeiung von alleine ein Beispiel, Jesaja, der das knapp 600 vor Christi prophezeit, dass Jesus wiederkommen wird in Bethlehem. Lokal bezeugt. Wir finden die Schriftrolle in Qumran 1950 um den Dreh. Eine fast hundertprozentige Abschrift, eine Rolle, die genau das sagt, was Jesaja 1000 Jahre vorher, mehr als 1000, fast 2000 Jahre vorher beschrieben hat. Die älteste Abschrift von Jesaja ist 200 vor Christi datiert, also immer noch 200 Jahre vor dem Ereignis. Und wir wissen, die Bibel hat recht. Und das ist das Problem. Wenn wir mit der Wahrheit rauskommen, dann wirst du Probleme kriegen. Denn das zwingt den Menschen, die Situation zu überdenken, sich die Fragen zu stellen. Das wollen Menschen nicht. Und wenn du krank bist, willst du es auch nicht hören, denn dann fällt der Urlaub ins Wasser. Wenn du deinen Job verlierst, dann musst du dir andere Fragen stellen. Nicht, was du am nächsten Tag kochst, sondern wo holst du dein Einkommen her? Wir sind als Christen aufgefordert, den Menschen die Situation vor Augen zu malen. Und das tut weh, denn Wahrheit tut weh. Und jede Situation wirft uns die Fragen vor die Füße. Wir kommen nicht drum herum. Und nochmal zum Verständnis. Der Tag des Herrn wird kommen, wenn einige Voraussetzungen erfüllt sind. Und es ist gut, dass du es weißt, einfach im Gespräch zu bleiben. Es ist gut, weil Paulus das hier ganz genau beschreibt und wir damit als Gemeinde akut zu tun haben. Der Tag des Herrn wird kommen, wenn der Sohn des Verderbens, der Gesetzlose, der Antichrist, das Tier, sichtbar und offenbar geworden ist. Noch sehen wir es nicht. Was wir sehen, dass sich die ganze Welt, und das ist das Entscheidende, global formiert, zusammenstellt, dass sich Weltreiche überlegen, wie kann man dieses geografische Problem lösen, dieses globale Problem lösen. Der Tag des Herrn wird kommen, wenn sich dieser, die Bibel nennt es, das Tier, sich auf den Thron setzt und sich als Gott ausgibt. Und hier ist ganz wichtig, eine Parallele zu erkennen. Als Jesus auf die Erde kommt, dann bietet er den Menschen weltweit Erlösung an Und jetzt kommt ein Tier, ein fürchterlicher Herrscher auf die Erde, und er betet sich als Gott an und die Menschen werden ihm zujubeln. Er wird die Welt zwingen, ein System anzunehmen, das das Leben bestimmt. Es ist eine Währungsgemeinschaft, ist ein politisches System, ist ein religiöses System, wie auch immer das im Detail ausschauen wird, aber es wird alle Menschen zwingen, entweder diesen Menschen, den Herrscher, anzubeten, und wenn nicht, wirst du erhebliche Probleme kriegen, die auch dein Leben betreffen. Du wirst nicht einkaufen, du wirst nicht bezahlen, du wirst nicht teilnehmen können. Das heißt, du wirst irgendwo, wenn du den Tag Christi verpasst hast, irgendwo sitzen und hoffen, dass du den Tag irgendwie überlebst. Nimmst du die Bibel nennt das Mahlzeichen, ein Erkennungsmerkmal. Nimmst du es an, bist du automatisch verloren. Du bezeugst dich oder du gliederst dich, du folgst diesem Menschen mit seinem System. Wenn du Jesus nachfolgst, bist du gerettet, du hast den Heiligen Geist, also ein Pfand oder ein Siegel der Erlösung, gehorchst du dem Tier, dem Gesetzlosen, dem ganzen System, unterordnest du dich diesem System, kriegst du auch ein Siegel, ein Zeichen, und das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Das beschreibt Paulus alles ausführlich. Und die Voraussetzung für dieses System, und das betrifft uns hier Christen, ist die Abwendung von Gott. Die Abwendung von seinem Wort, von dem, was die Bibel konkret lehrt, ist der Zerfall der Menschen infolge von Übertretung, angefangen bei Adam und Eva, die den Stein ins Rollen gebracht haben, und das Ablehnen von Gottes Angebot. Es ist eine Spirale, die auch aufhören wird, wenn Jesus ein Ende machen wird. Und wir haben Vers 7 und Vers 8, und jetzt gehe ich noch einmal auf die einzelnen Verse ein. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Das heißt, die Kraft, das Böse, ist seit eh und je da. Das schreibt Paulus hier knapp 2000 Jahre zurück. Es ist am Wirken. Wir müssen uns nicht fragen, warum Menschen sich einander umbringen, warum Menschen die Armen noch bestehlen und der dann nicht hat, auch noch mal quälen. Die Ungerechten unterdrückt, also die Armen unterdrücken. Wir brauchen uns nicht wundern. Es ist die Gesetzlosigkeit, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Nun muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und das ist eine spannende Frage. Ich habe mir die Predigt auch von Hans-Peter Reuer angehört, die ich jedem empfehlen kann. Es gibt etwas, was dieses Böse zurückhält. Und das ist, die einen sehen das als den Heiligen Geist, die anderen in der Gemeinde. Ich würde sagen, das ist genau das Mittelding, das ist der Heilige Geist, der die Gemeinde zusammenhält. Die Gemeinde, diese Kraft wird nicht mehr im Weg sein. Und im Moment hat das Böse durchaus Macht, keine Frage. Wir sehen das an den Gesetzesänderungen, wir sehen das an dem Wertezerfall, wir sehen es daran, dass jeder Mensch sich einander die Klorollen aus der Hand reißt. Die Frage ist, was passiert, wenn das Brot irgendwann fehlt? Und dann kommt das Böse, die Gesetzlosigkeit kommt erst recht raus. Und wir als Gemeinde, wir sind ein Licht. Wir haben die Aufgabe, ein Salz zu sein. Wir haben die Aufgabe, das Böse zurückzuhalten mit Gottes Worten. Das funktioniert bedingt. Aber es wird irgendwann einen Punkt geben, an dem diese Kraft, die das Böse zurückhält, weg ist. Und für mich als Christen, wenn ich diese Stelle lese, sind wir als Gemeinde weg. Und dann kommt die Kraft, die hinter dem Bösen steckt, komplett zum Vorschein. Wenn man den letzten Vers mitnimmt vom Zusammenhang. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart, also das Böse in Person, der Herrscher, das Tier, er wird offenbart, er wird sichtbar werden, den der Herr beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Der wird eine Zeit haben, in der er wirken kann. Er wird es schaffen, die ganze Welt zu verführen, in Abhängigkeit zu bringen, bis der Tag des Herrn kommt und ihn vernichten wird. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Macht hat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Dieser Mensch wird erschaffen, und die Menschen zu verführen, die übrig geblieben sind. Und wer von euch die Geschichte von Mose kennt, der zum Pharao geht und Gott sagt ihm, wirf deinen Stab hin, und er wurde eine Schlange. Kennt ihr die Geschichte, Jungs? Was hat der Pharao gemacht? Michael. Interessant. Er lässt seine Zauberer holen, die werfen ihren Stab und dann wird das auch eine Schlange. Ist ein Wunder. Also, es funktioniert und das wird er auch später machen. Der Unterschied ist aber, dass Moses Stab, die zur Schlange geworden ist, alle anderen Schlangen aufgefressen hat. Aber die Lüge und die Wunder, die das Tier machen kann, dass alle ihm folgen, wird ähnlich sein. Und wenn wir uns mal noch Jesus vorstellen, was hat Jesus gemacht, als er auf die Erde kam? Er hat Menschen überzeugt und hat sie gesund gemacht. Er hat sie geheilt, sehend gemacht, hörend gemacht, sprechend gemacht. Und jetzt kommt irgendjemand und kopiert ihn. Und wenn wir als Gemeinde nicht da sind, haben die Menschen keinen Anhaltspunkt mehr und sie werden den Lügen und Wundern glauben. Und wie gesagt, die Lüge des Impfstoffes, ich will die Kanzel nicht als Politikfeld missbrauchen, aber es geht hier um die Lüge, die dahinter steckt. Die Menschen werden der Lüge glauben und ein Impfstoff macht erstmal glaubhaft, dass du das Problem gelöst hast. Aber das tatsächliche Problem ist, du wirst sterben. Noch sind wir als Gemeinde im Weg und ich hoffe, dass ich und dass du Ungläubigen im Weg bist. Nicht mit deiner Art anzuecken, mit deiner Meinung, sondern mit Gottes Wort. Das ist das Entscheidende, was Olaf Latzel auch gemacht hat. Er trumpft mit dem Wort Gottes. Und an allen, der ungläubig ist und auch was gegen Olaf Latzel hat, geht einfach mal abends zu seinem Haus, klingelt und fragt nach einem Stück Brot. Und dann wirst du erkennen, was Olaf für ein Mensch ist und wofür die Menschen oder wogegen die Menschen eigentlich aktuell kämpfen. Es ist eine Lüge und die Kraft dahinter ist bekannt. Es ist nur nicht sichtbar. Die Bibel erklärt weiter. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Menschen, die den Tag Christi verpasst haben, die Jesus abgelehnt haben, hier zu Lebzeiten, sie werden Lügen glauben. Sie werden dem Bösen glauben und der auch Macht hat, der wird das irgendwie schaffen, Menschen zu verführen. Und ein Merkmal, das uns als Gemeinde ganz konkret betrifft, als die Jünger Jesus fragten, was wird passieren, wenn das alles kommt? Und sagt Jesus, lasst euch nicht verführen. Es wird der Abfall kommen. Und deshalb Gemeinde, liebe Gemeinde hier vor Ort, liebes Leitungsteam, ich wünsche euch wirklich Gottes Segen bei Entscheidungen. Denn es gibt Dinge, die müssen wir für uns persönlich klären. Das ist die Nachfolge Jesu. Ob es eine Maskenpflicht gibt oder einen Impfstoff, oder ein Erkennungsmerkmal, in welcher Form, haben wir auch schon die Steuernummer, es ist völlig wurscht. Am Ende entscheidet sich, ob du dabei bist, folgst du Jesus nach oder auch nicht. Erst folgt die Ablehnung und dann die Konsequenz des Irrwahns. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr manchmal Nachrichten mitkriegt. Ich frage mich, wie kann man diese Entscheidung manchmal treffen? Es fällt schwer, einfach irgendwelche Dinge mit deinem Menschenverstand zu verfolgen, weil es irrwitzig ist. Und das ist wirklich, da kommt die Persönlichkeit raus, dass man einfach mal, so eine Schelle würde den Menschen schon mal wach machen, aber dafür sind wir nicht aufgefordert. Wir müssen Licht sein und Salz. Ich will nur ein paar Lügen auftischen, die uns seit der Erschaffung der Welt, die um uns herum sind, die nicht erst kommen müssen. Seit Beginn, wo Adam und Eva im Garten waren, sagt der Satan, isst von der Frucht, keinesfalls wirst du sterben, auf gar keinen Fall. Die nächste Lüge, du musst dich verwirklichen. Du hast so viel vor, gib Gas. Du hast genug Zeit, kümmere dich erst um die schönen Dinge des Lebens. Was hast du mit den Armen und Leidenden zu schaffen? Sieh zu, dass du deine Sache erledigst. Du bist jung, dir kann nichts passieren. Du hast genug Möglichkeiten, immer noch irgendwo selig zu werden. Christ werden zählt jetzt nicht dazu, alles andere ist absolut möglich. Es ist möglich, gut zu leben, wenn du dich nur anstrengst. Du musst die Scherben in deinem Leben nicht aufsammeln, im nächsten machst du es einfach besser. Notlügen, kein Problem, ist aus der Not heraus. Habgier, solange du nicht alles wegnimmst, kein Problem. Mord, Diebstahl, kann man alles lösen, wenn du einen guten Anwalt hast. Du bist ja freigesprochen. Wenn du Glück hast, bist du freigesprochen, das Thema ist geklärt. Das sind Lügen. Ehebruch macht jeder, auch wir Christen. Denn Jesus verschärft das, wenn wir nur einen anderen ansehen und ihn zu begehren, begehen wir Ehebruch. Lästern, ein ganz großes Problem. Tappe ich mich immer wieder. Es ist einfacher, über den anderen zu sprechen, als über den eigenen Fehler. Wir sehen immer den Balken beim anderen, den Splitter beim anderen und den Balken im eigenen Auge sehen wir nicht. Und Gott wusste, dass dies passieren wird und er spricht zu den Menschen seit eh und je. Und er spricht nicht wie wir. Wenn wir anderen die Wahrheit an den Kopf klatschen, das tut richtig weh. Boah, was ist das hässlich, was du da gemacht hast? Oder Alter, bist du blöd? Wie kann man so ein Ding bauen da? Es ist die Wahrheit, es ist vielleicht wirklich hässlich, aber wir haben eine Art, die Wahrheit zu sagen, die Menschen abstößt. Und wenn Gott redet, und der Vers sagt das, die Liebe der Wahrheit nicht angenommen haben, habe ich den Vers drauf, ich schaue mal nach. Die haben die Liebe der Wahrheit. Und wenn Jesus spricht und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, und wenn er spricht, dann ist das Liebe. Und seine Antwort ist ganz klar, und das ist eine meiner Lieblingsfolien, die beim Puls dabei waren, die kennen diese Folie, die nehme ich sehr, sehr gerne. Und Jesus spricht. Er macht nicht viele Worte. Er ist stumm. Er sagt dir nicht, hör mal, habe ich dir doch gesagt, dass das nichts bringt, oder selber schuld. Du hast den Weg eingeschlagen, sieh zu, dass du klarkommst. Das macht Jesus nicht. Er hängt am Kreuz und das ist die zentrale Botschaft. Er redet, ohne zu sprechen. Er hängt am Kreuz und das, was er dir sagen möchte, schreibt unter anderem Paulus in seinem Brief. Und Jesus beschuldigt dich nicht. Er ist stumm wie ein Lamm. Ganz im Gegensatz zu dem Tier, das am Ende die Menschen verführen wird. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wenn man diesem Reden, dieser Wahrheit, die Gott in Liebe spricht, nicht glaubt, dann folgt man der Ungerechtigkeit. Das war der letzte Vers. Sie haben Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit. Das ist der Zustand, der dafür sorgt, dass du den Tag Christi verpassen wirst. Oder wenn du vorher ohne Gott stirbst, stirbst du als nicht gerechtfertigt. Ein Zustand, wo du Jesus niemals ersehen wirst, es sei denn, du stehst vor ihm und wirst deine Strafe abholen. Und das ist die Konsequenz. Es ist doch logisch, wenn wir einer Lüge glauben und wir wachen irgendwann auf in der Realität, dann merken wir sind verarscht worden. Es ist aber die Wahrheit. Warum glaubst du einer Lüge? Warum machst du nicht auf den Weg und suchst die Wahrheit? Es ist dir doch überlassen. Du kannst alles heute googeln. Jeden Schrott kannst du heute googeln. Es gibt nichts Einfaches, als heute zur Wahrheit zu kommen. Sollte man meinen. Aber Gott möchte dich und mich gebrauchen, denn Menschen folgen der Wahrheit, weil es viel bequemer ist. Und Römer 1,18 sagt, es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, unterdrücken. Selbst Wikipedia, eine Seite, die ich eigentlich nie aufrufe, aber dachte ich, diesmal schaue ich da mal rein. Sie sagt, zur Ungerechtigkeit gehört auch das Unterlassen einer pflichtgemäßen Handlung. Und ich frage dich, wenn du jetzt hier Jesus hängen siehst, was ist deine pflichtgemäße Handlung? Wenn jemand für dich bezahlt, solltest du das nicht glauben? Wäre das nicht eigentlich die pflichtgemäße Handlung, das zu akzeptieren? Ja, ist interessant. Machst du es nicht, bist du nicht gerechtfertigt. Du lebst in einer Ungerechtigkeit. Du bist vor Gott nicht fähig, dass er dich mitnehmen kann. Es ist nicht möglich. Es gibt einen Ausweg. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, von aller Schlechtigkeit. Er schafft einen Ausweg. Und das ist das Problem, wenn wir unsere Sünden bekennen. Wenn du zugibst, du glaubst bis jetzt einer Lüge, das tut weh. Er bezahlte die Schuld, die uns von ihm trennte, und Jesus, der zu Unrecht dort hing, empfängt die Strafe. Deswegen ist er auch der Einzige, der dich verurteilen kann, wenn du diesem Wort nicht glaubst. Noch deutlicher geht es gar nicht. Er hat vorgeleistet, er hing am Kreuz und er wird wiederkommen. Entweder holt er dich ab oder wenn du keinen Bock drauf hast, dann kommt er wieder und du wirst dich verantworten müssen. Wie er das erwähnt, es werden Bücher aufgetan. Und wenn der Name nicht drin steht, dann bist du nicht dabei. Ich habe mich gefragt, warum so viele Bücher aufgemacht worden sind. Es würde ja reichen, wenn Gott nur ein Buch aufmacht, dann guckt, der Name ist nicht drin, dann Feierabend. Aber es wurden Bücher aufgemacht mit dem, was du gemacht hast. Und das ist interessant. Und wenn wir nur, was ich 400, 500 Bücher haben von dem, was wir sprechen, wie viele Bücher müssen wir haben von dem, was wir tun? Aber Gott macht sich die Mühe und er bestraft dich für das, was du gemacht hast. Und das ist deine Entscheidung. Du kannst dich auf die Suche machen, dein Leben konsequent ändern oder auch sagen, ich lebe weiter. Und die Situation sollte dich vor eine Frage führen oder zu der Frage führen, was kommt, wenn du Jesus ablehnst und was kommt, wenn du Jesus annimmst. Und das sind die zentralen Fragen, die ich dich heute entlassen werde. Wenn du sein Wort glaubst, bekenne ihm deine Sünden. Es kostet Mut, es kostet Kraft. Aber nur dann, wenn du deine Sünden bekennst, kann der Teufel dich nicht anklagen und kann nicht sagen, das und das hast du gemacht, denn der Name ist im Buch des Lebens und dann bist du gerettet. Du bist nicht mehr anklagbar. Du bist freigesprochen vor Gott, nicht vor einem Richter dieser Welt. Du bist vor Gott freigesprochen. Wenn du seinen Worten glaubst, bekenn ihm deine Sünden, gib ihm die Scherben deines Lebens ab. Es ist unmöglich, Scherben zusammenzukleben. Es ist nicht möglich. Wir werden mit den Konsequenzen weiterleben. Hast du was zerstört, wirst du dieses Problem mitnehmen, vielleicht sogar bis zum Grab. Aber das Entscheidende ist, dass du das vor Gott bereinigst und dich bei Menschen entschuldigst. Du kannst Gott glauben, er macht alles neu. Die Scherben, die wirst du auf diese Erde mitnehmen müssen. Keine Frage. Aber was wird neu gemacht? Du lebst in einer Beziehung zu Gott. Du hast Anspruch, dass er dich mitnimmt, wenn er wiederkommt. Und alles, was hier auf der Erde bleibt, das wird er zusammenklappen und vernichten. Er wird eine neue Erde schaffen, einen neuen Himmel. Und da werden wir mit ihm leben. Wir sind geschaffen nach seinem Ebenbild. Mit allen diesen Dingen werden wir die Ewigkeit verbringen. Und du kannst das glauben. Gott ist der Einzige, der dich gerecht sprechen kann. Der Einzige. Keine Religionsgemeinschaft, keine Philosophie, keine leeren Versprechungen, kein Horoskop, nicht mal dein Fernseher kann dir heute Abend sagen, wie du gerettet wirst. Das wirst du im Fernsehen nicht hören. Das wirst du hören, wenn du auf der Suche nach Wahrheit bist und die Wahrheit ist niedergeschrieben. Und Gott spricht dich gerecht, er vergibt dir. Er hat es am Kreuz bewiesen. Was ist der Unterschied? Jesus war der Einzige, der drüben war nach dem Tod. Ist er der Einzige, der wiedergekommen ist und den Tod besiegt hat. Deswegen ist Jesus der Einzige, dem wir glauben können. Niemand, der dir was hier auf der Erde verspricht und sagt, dass es nach dem Tod so und so ausschauen wird, dem kannst du glauben. Es ist logisch, niemand, der dir was verspricht, war selber da. Außer Jesus. die den Tod besiegt hat und dich mitnehmen möchte. Und wir leben jetzt in der Gnadenzeit, egal was um uns herum passiert. Vielleicht geht die Situation noch 5 Jahre weiter, 10 Jahre, vielleicht auch 20 Jahre. Keine Ahnung. Ich werde nächstes Jahr wieder ganz normal weiter Rasen mähen. Ich weiß nicht, wenn Jesus nicht wiederkommt, muss ich mähen. Ich muss aufräumen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gott uns diese Sachen hinterlassen hat, um uns zu prüfen, bin ich so asozial, dass ich meinen Mitmenschen das nicht erzähle? Oder bin ich so dankbar, dass ich dabei bin, dass ich auf jeden Fall anderen Menschen diese frohe Botschaft aufzwinge, koste es, was es wolle. Amen. Wir werden jetzt noch zusammen beten und nach dem Gebet kommt noch ein Lied. Wenn du Fragen hast oder auch zu Hause, schreib uns einfach an. Wir haben die Homepage eg-marienheide.de. Werd deine Fragen los. Sprich uns an. Wir haben genug Brüder hier, die Antworten geben können oder möchten. Nutz die Zeit, denn Jesus kommt wieder. Wir stehen auf zum Gebet.